Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Wie du und werte Hörer, Sie es hören, ist meine Stimme wieder da. Und ich kann mich jetzt wieder selbst artikulieren und mit Michael diskutieren.
Younger than ever.
Ja. Ich würde heute gerne mit dir über Mariana Mazzucato sprechen. Präziser über deren Konzept einer alternativen Wirtschaftspolitik. Diese ökonomische Shootingstar, also diese US-amerikanische, italienische Ökonomin, sie lehrt ja an der University College von London und sie propagiert seit geraumer Zeit die These, dass die großen weltpolitischen Probleme oder weltwirtschaftspolitischen Probleme, namentlich auch der Klimawandel, letztlich nur durch eine Änderung der wirtschaftspolitischen Konzeption geändert werden können, das heißt über eine staatlich gelenkte Wirtschaft. In dieser Wirtschaft werden die industriepolitischen Ziele von der Politik gesetzt und den Unternehmen vorgegeben und deren Umsetzung wird kontrolliert. Konkret geht es dabei letztlich, das ist meine Wahrnehmung, über die Entmachtung des profitorientierten Marktes. Das klingt plausibel und vor allen Dingen süffig, aber meine Frage ist, kann so ein Konzept, das sagen wir mal die Politik, die Herrin der Wirtschaft ist, tragen?
Ist immer die Frage, was man als Ausdruck dieser Herrschaft oder dieses Herrinnendaseins, um den Begriff aufzunehmen, Bert, versteht. Selbst bei Walter Eugen steht ja, wir brauchen den starken Staat, nicht gegen den Wettbewerb, fügt er aber hinzu, sondern um den Wettbewerb zu sichern und zu stabilisieren, also um Machtpositionen durch Innovationsfortschritte oder Marktvorteile, die einer sich erwirtschaftet, dauerhaft zu institutionalisieren. Und dagegen brauche ich die Wettbewerbspolitik, Kartellamt, all das ist ja die klassische Ordnungsökonomie. Sicht, aber dahinter steht schon ein starker Staat, aber keiner, der wirklich investiert.
Der Regeln setzt und.
Genau, der Regeln setzt und guckt,
die
dass
Durchsetzung
die,
dieser Regeln gewährleistet.
Genau, ne, ja. Dass er ist quasi, um das Fußballspiel zu bemühen, er ist der Schiedsrichter, wenn da gefoult wird und er sorgt
ja,
dafür,
hier ist er
dass die Regeln eingehalten wird.
In diesem Fall ist er aber Spieler.
Genau, und hier ist der Spieler. Das ist genau das Bild, was dann dreht. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Es ist ja interessant, dass Frau Mazzucato das eigentlich schon vor über 10 Jahren, mit dem ersten Buch 2011, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das Entrepreneurial State, also der unternehmerische Staat.
Aber es ist jetzt erst seit 2-3 Jahren en vogue.
Genau, es ist so richtig en vogue gekommen. Und wenn man das so ein bisschen liest, ist es viel Prosa. Es ist viel, sagen wir mal, irgendwie allgemeine Problembeschreibung und sie ist dabei, das fällt schon auf, sehr stark geprägt von der angelsächsischen Welt. Sie ist sehr stark geprägt von den Erfahrungen, die sie auch aus Großbritannien berichten kann, gerade Anfang des letzten Jahrzehnts, als eine konservativ-liberale, ja überhaupt das erste Mal eine Koalitionsregierung am war, Osborne Schatzkanzler war, Cameron Premierminister und da viel Rückschneiden staatlicher Aktivität gemacht wurde und sozusagen in allen Reden auch vorgetragen wurde, der Staat ufert aus, der Staat muss zurückgeführt werden und dem setzt sie ein bisschen, ich glaube, das ist für sie der Motivationspunkt gewesen.
Ja.
Und dann guckt sie so durch und natürlich ist es ja, ich würde immer ganz bewusst sagen, ex post richtig, dass der Staat bei großen Entwicklungen, die enorme Investitionsrisiken mit sich verbinden, immer irgendwie mit dem Boot
flankiert. Ja. Und also, es kommt natürlich noch eines hinzu und da hat sie natürlich einen Punkt, wenn jetzt beispielsweise die Profite, die Gewinne erhöht werden durch den Rückkauf von Aktien, hat das ja eigentlich nichts mehr mit gesamtwirtschaftlichem Erfolg zu tun, ne? Des Unternehmens, wenngleich sie hochprofitabel auf diese Weise werden.
Genau, man kann natürlich sagen, es stärkt dadurch die Kapitalkraft dieser innovationsträchtigen Unternehmen, die damit nochmal in anderer Weise investieren. Aber den Punkt Ja, wobei sie gar nicht mal über so einen Rückkauf von Aktien argumentiert, sondern von den Fristigkeiten. Ja. Sie sagt im Grunde, der Staat übernimmt einen Teil der Risiken, die zu groß sind, weil ein Einzelinvestor nicht tragen kann. Also viele dieser großen Rüstungsprojekte, die ja auch Hintergrund für Innovationen sind, nimmt Teflon, was wir als Material heute haben, nimmt das Internet
und all diese Dinge. 50 Jahre alt das Beispiel, seit dem ersten Mondflug.
Ja, aber guck mal, aber wir benutzen es immer noch und es ist aus einem Thema entstanden, wäre vielleicht sonst anders entstanden, aber es ist ein Thema entstanden, wo der Staat im hohen Maße involviert war. Also ja, und dann sagt sie, wenn das halt stattfindet, werden aber die Gewinne privatisiert und das geht nicht. Und deswegen muss der Staat hier anders eingreifen. Entweder muss er sozusagen die Gewinne abschöpfen oder er muss im Grunde noch in anderer Weise an den Erträgen einer solchen Innovation partizipieren. Ich meine, jetzt macht man aktuell eine Geschichte in Deutschland auf, das ist BioNTech. Mhm. Die mit Pfizer zusammen, aber der Impfstoff ist ja auch in Mainz entwickelt worden von dem Forscher-Ehepaar mit aber der ganzen
definitiv
Truppe
zusammen. Nicht auf einen staatlichen Impuls hin, sondern weil dieser Mann eigentlich vorausschauend und innovativ war. Also
exakt,
für die
Entwicklung
dieses Patents hat der Staat gar nichts mit zu tun.
Naja, es gab schon Fördermittel.
Ja,
das gab es schon, auch für
BioNTech.
Aber die gab es
auch für andere Firmen.
Exakt, ja. Die gab es hier. Wenn man jetzt mal schaut, wie heute der Effekt auf die fiskalische Situation ist, dann stellt man ja fest, dass die Stadt Mainz, die
nicht
ja
weiß,
notorisch,
Geld.
Exakt, aber notorisch, das muss ich immer noch vor dem Hintergrund sehen, notorisch immer klamm war. Die Stadt Mainz ist notorisch eine defizitäre Stadt, was den Stadthaushalt anging, über die Jahrzehnte immer wieder, trotz ja auch erheblicher Ansiedlungen. Manches ist außerhalb der Stadttoren, wie Böhring-Ingelheim, aber BioNTech ist im Grunde als Ausgründung aus der Universität eine Erfolgsgeschichte sondergleichen und führt über die Gewerbeertragssteuereinnahmen ganz besonders dem Stadthaushalt von Mainz enorme Mittel zu, hat aber auch dazu geführt, und das ist ja das Spannende, dass das Land Rheinland-Pfalz vom Nehmerland zum Geberland wurde. Im Finanzausgleich.
Den zwar geben, den es in dieser Form nicht mehr gibt, der wird ja alles über den Bundeshaushalt jetzt geregelt.
Ja. Ist alles im Umsatzsteuervorwegausgleich, aber kombiniert mit den Bundesergänzungszuweisungen, vor allen Dingen für Forschungsförderung, die sich dann auch reduzieren, steht das Land Rheinland-Pfalz dadurch schlechter da als vorher. Das ist ja diese Umkippeffekte, die nicht anreizkompatibel sind in unserem System. Ja. In der Summe des Gesamtstaats, und das wollte ich einfach nur sagen, kommt natürlich viel, viel Geld in den Steuerhaushalt zurück durch diese enormen Gewinne, die BioNTech macht, und unser Steuersystem schöpft ja auch ab. Also da hätte man erstmal die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Also wenn ich zwei Punkte mal schon markieren darf an Kritik an Mariana Mazzucato, ist zum einen, nimmt sie nur die Postbetrachtung, also die Erfolgsgeschichten. Ich muss aber auch die ganz vielen Misserfolgsgeschichten staatlicher Beteiligung nehmen. Ich meine, können wir hier auch sagen, CureVac, da ist Herr Altmaier reingegangen, das ist ein Verlustgeschäft. Die haben nicht performt, weil er genau eigentlich etwas wissen müssen, was er gar nicht wissen konnte, keiner wissen konnte, wie ist hier die Forschungsstand und wie kommt die zurecht mit den mRNA-Technologien. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, sie ist nochmal gesagt, sehr stark von den angelsächsischen Volkswirtschaften und Politiksystem geprägt, die natürlich sehr geringe Steuerabschöpfungen haben. Das ist bei uns anders.
Ja, recht. Ja, aber letztlich, und das ist ja eigentlich mein Einwand, basiert dies ja auf der Vorstellung eines weiseren, vorausschauenderen Staates.
Genau.
Und das ist ja ein A priori, was man teilen kann, aber ich würde sagen, nicht teilen muss.
Nein, und vor allen Dingen auch nicht in der apodiktischen Formulierung. Das ist ja genau mein Punkt, wo ich sage, ex post hat sie Dinge herausgefischt, wo sie es bestätigen kann. Aber ex ante ist ja die Frage, wenn ich das gesamte Portfolio staatlicher Beeinflussung, staatlicher Mittelverwendung für Forschung und Entwicklung oder für unternehmerische Aktivität nehme, dann stelle ich halt fest, dass da sehr, sehr viel Misserfolg dabei ist. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten der sektoralen, selektiven Industriepolitik Frankreichs. 60er Jahren, große IT-Branche bepäppelt, da ist nichts von übrig geblieben. Also das macht ja genau dieses ex ante, ex post, dieser Gedanke, glaube ich, sehr deutlich. Und das ist da, wo sie sehr kurz bringt vielleicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht verkehrt zu sagen, dass der Staat natürlich durch seine ordnende Hand, durch Stabilisierung von Erwartungen auch Innovationsprozesse grundsätzlich befördert. Das ist ja erstmal nicht zweifelhaft. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir dann anschaue, was in Europa so gemacht wird, ich meine, wir haben den European Chips Act, der 43 Milliarden politische Mittel bis 2030 einsetzen will, um Investitionen damit in erheblichem Maße zu hebeln. Europa soll 20% des Weltmarktanteils der Produktionskapazitäten haben. Dann würde man hier aber immerhin noch sagen, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich innovativ, weil Halbleiter werden schon sehr lange produziert. Sie sind in Europa unterkritisch zum Teil in der Produktion. Da wird jetzt viel wieder in Europa getan, aber das ist eher eigentlich Ausdruck einer handelspolitischen Sorge, dass ich sonst diese zentrale Ressource nicht habe. Ne? Das ist ja jetzt nicht eine neue Innovation, sondern der Staat engagiert sich industriepolitisch. Und das ist ja die eigentliche kritische Ableitung aus Mazzucato, dass der Staat, wie du sagst, aus einer Wissensanmutung Handlungsoptionen für sich
ableitet. Nämlich die klassische ökonomische Theorie überantwortet ja die Kapitalallokation im Kapitalmarkt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/Green Innovation Week.
Ja. Das ist ja die klassische Argumentation, ja. Weil man weiß, dass diffuse, diffundierte Wissen der vielzählten Kapitalanleger ist in der Summe, sagen wir mal, weniger fehlentscheidungsavers als also ein dominanter Staat. Und gut, hier haben wir jetzt Erfolgserlebnisse, aber wir haben natürlich auch grandiose Fehlschläge bei dem Planenstaat, die Planifikation und so weiter. Aber hier offensichtlich hat diese Idee große, sagen wir mal, Anhänger, zum Beispiel Herr Habeck, unser Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister, ist ja ein großer Anhänger von Frau Mazzucato.
Ja, es ist natürlich, ich meine, das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gerne eine aktivistische Wirtschaftspolitik betreiben. Und das ist ja immer das Unattraktive an deiner ordnungspolitischen Perspektive, wo du über Regeln etwas versuchst zu ordnen, in ein verlässliches Verfahren zu bringen und den Investoren damit Perspektiven zu öffnen. Es ist immer schwer zurechenbar. Hm. Hier kann ich natürlich sagen, ne, ich habe investiert und sieh mal da, das was draus gekommen. Bisher haben wir ja nicht allzu viel vorzuweisen. CureVac, allerdings vom Vorgänger Altmaier, der ja auch schon ein industriepolitisches Papier vorgelegt hat, das auch schon stärker aktivistisch war.
Was von der Industrie abgelehnt worden ist.
Genau, weil es war schon stärker aktivistisch, als das eigentlich diesen deutschen Traditionsperspektiven entsprach. Aber so richtig vorangekommen sind wir da nicht. Es gibt ein Thema oder zwei Themen, die wir mal vielleicht noch mit einnehmen. Mhm. Das ist Gaia-X. Und das andere ist die Frage Europäische Batterieallianz, die 2017 auf den Weg gebracht wurde, wo man auch gesagt hat, naja, also das Batteriethema ist irgendwie in der Industrie auch eigenartig bewertet. Und ich kann mich selbst erinnern, 2015 war ich auf einer Reise im Silicon Valley und da waren wir auch bei Bosch dort. Und da haben wir breit und treffend mit denen diskutiert, was sie denn selbst tun in der Batterieentwicklung und Produktion. Und da war die Aussage, das sind irgendwann Commodities. Dann können wir die irgendwie beliebig von den Märkten, von den Weltmärkten beziehen. Und die gegenwärtige Technologie ist sowieso nicht und wir steigen in die nächste ein. Diese Sicht der Dinge, das war 2015, hat sich schon 2017, 18, 19 deutlich verändert, weil man festgestellt hat, irgendwie muss man diese Produktionen doch auch vor Ort haben. Also es hat dann aber einen anderen Grund. Es ist eher wiederum die Frage der Verfügbarkeit, der Verlässlichkeit auch der Verfügbarkeit.
Und es kommt natürlich hinzu, dass Deutschland mal Weltmarktführer in Solartechnologie und Batterien war. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und da ist nichts mehr von da. Insofern, so ganz inhaltsleer ist dieser Ansatz nicht. Also du bringst auch einige Beispiele, dass hier ein lenkender Staat vielleicht doch, sagen wir mal, einen höheren Planungshorizont und eine weitere Sicht der Dinge hat. Aber letztlich, wenn man das ernst nimmt, und diese Frage würde mich mal interessieren, ist das ja letztlich eine Entmündigung des unternehmerischen Managements.
Da hast du recht. Ja. Und das ist ja immer der Anspruch, dass es eine sozusagen höhere Rationalität gibt, die im Einzelnen nicht zum Tragen kommt. Ja. Und in der Tat muss man allerdings auch sagen, bei der Frage, was in der Mobilität die zukunftsfähigen Antriebstechnologien sind, ist man ja früher eher technologieoffen. Man hat gesagt, also wir können uns alternative Brennstoffe vorstellen für den traditionellen Verbrenner. Mhm. Wir können uns den batterieelektrischen Antrieb vorstellen. Wir können die Wasserstoff, die Brennstoffzelle und Wasserstoff vorstellen. Und im Grunde hat sich das jetzt aber sehr verengt auf den batterieelektrischen Antrieb. Das heißt, wir reden auf einmal über Ladeinfrastruktur, die natürlich eine Infrastruktur ist, die der Staat leisten muss. Wir kommen aber nicht wirklich voran. Und dann bin ich bei den Batterien in einer anderen Welt. Man muss sich mal anschauen. In der Zeit, Bert, als Frau Merkel schon gesagt hat, irgendwann wollte sie 1 Million Elektrofahrzeuge, ich glaube 2020 in Deutschland auf den Straßen sehen. Da waren wir im Jahr 2020 aber meilenweit von entfernt. Das hat innerhalb von 16, vielleicht 18, 9 Monaten zuletzt einen Fahrt aufgenommen, weil global auch Veränderungen stattfinden. Auch in China kannst du feststellen, dass die deutschen Unternehmen dort bei den batterieelektrischen Antriebsvehikeln nicht wirklich mithalten können, weil die Chinesen das viel forcierter betrieben haben.
Richtig.
Die Frage ist das jetzt ein Prozess, wo man die Unternehmen auch scheitern lässt oder können sie es alleine lernen?
Aber dem steht natürlich auch entgegen. Also die großen Unternehmen, die Mercedes und die BMW, die ja auch in dem amerikanischen Markt sehr präsent sind, die sagen sich, wir können kein Modell auf den Markt bringen, welches nur auf einen Antrieb setzt.
Ja.
Das heißt, alle, die großen, teuren Wagen haben alle, gibt es alle Optionen mit allen 4 Antriebssträngen, weil man offensichtlich da der Ansicht ist, die letzte Messe ist bei der Zukunftsfähigkeit der Antriebe noch gar nicht gelesen.
Dann ist es aber, dann würde man sagen, dann ist die unterschiedliche Positionierung auch Ausdruck der unterschiedlichen Einschätzung dieser Frage, ob die Messe schon gelesen ist oder ob sie nicht gelesen ist. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Die war sicherlich 2015 noch überhaupt nicht gelesen, die Messe. Und wenn man sich nochmal anschaut, ja auch was das Argument der Europäischen Kommission für diese ganzen industriepolitischen Engagements ist, dann ist es ja das, was Sie unter dem Stichwort der offenen strategischen Autonomie der Europäischen Union formuliert haben, nämlich dass man auch Rohstoffverfügbarkeit sicherstellen will. Also die Freude zuletzt, letzte Woche, als da bekannt wurde, man hat in Schweden seltene Erden in großen Ständen
Mengen gefunden. Ja.
Das ist ja auf einmal, erscheint wie ein Gamechanger. Wir sind nicht mehr China, das 90% auch abhängig der Verarbeitungskapazität davon abhängig, sondern können hier anderes nutzen. Das spielt ja hier mit rein. Ich meine, wenn ich dann Lithium und seltene Erden in eigener Räumlichkeit rechtssicher verfügbar habe, macht das natürlich auch ein Prä für den batterieelektrischen Antrieb wieder deutlich. Also die Motivationen sind dann aber faktisch durchaus andere, als sie eigentlich Mazzucato immer beschrieben hat, die ja immer von dem großen Innovationsthema kommt. Und die Batterie ist ja jetzt nicht mehr das Innovationsthema. Ich meine, es gibt weitere Fragen, ob man Feststoffbatterien, wie man die entwickelt. Gibt es auch große Forschungscluster in Deutschland. Das ist auch alles spannend. Das gibt nochmal vielleicht eine ganz andere Welt der Batterietechnologie mit anderen Ressourcenbedarfen, aber da stehen wir heute noch nicht. Und auch das wird natürlich faktisch staatlicherweise die Forschung finanziert an den Hochschulen. Mazzucato würde sagen, aha, wenn das denn dann mal Unternehmen nutzen können, müssen sie dafür auch zahlen. Mhm. Das ist ja nicht ganz verkehrt, denn die Vorleistung wird ja in Forschungsverbünden erbracht, wo vielleicht Unternehmen mit engagiert sind, weil sie ihre Erfahrung einbringen können. Aber insofern, es ist sozusagen, das eine ist ja diese Missionsorientierung von Mazzucato, das begeistert viele, gerade eher linkere, auch grüne, so aktivistische Wirtschaftspolitik. Und das andere ist zu sagen, natürlich ist der Staat nicht nur Regelsetzer, sondern er ist über Forschung, Entwicklungsleistungen, über auch Infrastrukturbeiträge natürlich schon stärker involviert, aber halt nicht unternehmerisch letztlich. Das ist ja, glaube ich, die Grenze.
Er ist Player, allerdings muss man schon sagen, und da höre ich auch bei dir eine bestimmte Sympathie mit raus. Bislang ist ja unserer klassischen Ordnungsvorstellung, unserer klassischen Markttheorie, die Allokationsentscheidung für den Kapitaleinsatz fällt der Markt, der gewinnorientierte Markt. Und das wird ja hier ausgehebelt.
Es wird zumindest in einer bestimmten Phase ausgehebelt. Ja. Und da sind die Begründungen, die sie liefert, weiß ich jetzt nicht, ob die so wirklich überzeugend sind. Ich will nochmal sagen, das bezieht sich vor allen Dingen auf eine angelsächsische Welt, die eigentlich den Steuerzugriff auch anders organisiert. Für uns, die Diskussion hatten wir ja, Bert, in Deutschland auch. Kaum macht BioNTech Gewinne, weil sie den glücklicherweise mit Forschungsvorleistungen zur rechten Zeit oder zu relativ schnell Ende 2020 schon den Impfstoff bereitstellen können. 21 beginnen die Impfungen und auf einmal heißt es, jetzt müssen wir die aber noch mit der Strafsteuer beziehen. Ich meine, das kam ja aus einer linken Ecke. Das ist natürlich absurd, weil hier sind ja Leistungen erbracht worden, die uns volkswirtschaftlich so hohe Erträge gebracht haben, dass wir alle was davon hatten. Das zu besteuern, wäre schlicht absurd. Aber du hast recht, es ist natürlich immer die Frage, wie alloziere ich Kapital? Und das bringt mich nochmal zu einer Frage, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Man kann das ja auch verbinden mit der Debatte, die wir vor 20, ja, über 20 Jahren hatten, zum die ganz verschwundene strategische Handelspolitik. Mhm. Das war ja sowas Ähnliches. Und Airbus ist ja schließlich so eine solche, auch eine Investition. Also man könnte sagen, diese Airbus-Industrie, die wir in Europa haben. Ja,
natürlich war die, auch keine marktwirtschaftliche Lösung. Wir genau. hatten damals ein Duopol aus zwei ja. amerikanischen ja. Unternehmen. Und genau. das ist jetzt geknackt. Jetzt gibt
genau,
es
nur Boeing, noch, McDonnell Douglas ja. und es gibt nur noch Boeing und Airbus.
Jetzt gibt es nur noch auf der einen Seite Boeing und auf der anderen Seite Airbus.
Und so für, in China fängt an.
Ja, klar.
Und dann an, aber ist noch
auch in Südamerika gibt es auch so kleinere Hersteller, aber ja, es gibt aber eigentlich nur zwei globale Player. Und das gibt eigentlich Frau Mazzucato recht. Das heißt, hier ist durch ein staatliches Engagement, das hat mit Marktwirtschaft ja nichts zu tun, jetzt hier Airbus zu gründen, ist aus einem US-amerikanischen Duopol ein Duopol geworden, wo einer der großen Pole und gegenwärtig sogar der führende ein europäischer ist.
Genau. Ja, ja, ein transatlantisches
ja,
Duopol,
ja, wenn
man so will. Und die Diskussion ist ja da, aber wenn man das sich die Empirie anschaut, auch nicht so ganz ausgemacht. Ich meine immer die Frage, für wen nimmt man die Bewertung vor? Man kann sagen, für Europa ist das ein strategisches Asset, in diesem Bereich handlungsfähig zu sein, in der Luftfahrtindustrie, die für die Globalisierung in hohem Maße bedeutend ist, entsprechende Investitionen und damit auch Standards mit in die Welt hineinbringen zu können und nicht mehr allein den Amerikanern das zu überlassen. Wir sehen es ja bei anderen Themen beispielsweise. Weltwirtschaftlich ist die Frage, ob das Verdrängen eines marktbegründeten Akteurs auf der einen Seite durch einen auf der anderen Seite wirklich ein Nutzenvorteil ist, mit großen Vorbehalten.
Das ist richtig. Also ein weltwirtschaftlicher Nutzenvorteil, würde ich sagen, den kann man nicht nachweisen. Sehr wohl kann man aber einen Vorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil, sowohl was die Kapitalrentabilität, aber auch was die Arbeitsplätze angeht, für Europa feststellen. Das heißt, Airbus ist für Europa eine Gewinnstory, wo die Verluste allerdings in den USA anfallen.
Ja, es ist eine Gewinnstory, was die Wirtschaftskraft angeht, was die Beschäftigung angeht, was die Gewinne angeht, aber auch was ja die Innovationsleistung angeht. Denn eins ist ja schon spannend. Das Verdrängen des anderen amerikanischen Anbieters, McDonnell Douglas, war ja auch möglich, weil man wirklich auch technologisch ansprechende Angebote gemacht hat. Man konnte jetzt nochmal gerade lesen, 50 Jahre der Airbus, ich glaube der A310, der erste, der ist ja in hoher Stückzahl verkauft worden, war aber in seiner ganzen Lebensphase ein Verlustgeschäft für das Unternehmen. Aber das sind genau die Vorlaufverluste, die ich dann irgendwie als Unternehmen auch tragen muss, um überhaupt erst einmal Standards in die Partner der Luftfahrtindustrie hineinzubringen.
Ja, das haben die Verluste an ja Frankreich und Deutschland getragen, weil das ja die Hauptkapitalgeber waren.
Genau.
Ja.
Ne? Aber das ist, insofern ist da schon ein Stück Mazzucato drin, wenn man sagen, es war unsere Mission, Europa zu einem Standort der Luftverkehrswirtschaft zu machen, in einer Weise, wie wir es vorher nicht hatten. Man ist allerdings schon dann auf der Suche, wenn man viele andere Beispiele finden soll.
Ja, man ist auch immer richtig, aber was wir bislang eigentlich gefunden haben an Beispiel, spricht ja eigentlich nicht gegen das Konzept von Frau Mazzucato, das muss man schon sagen. Nur was mich daran ein bisschen irritiert, ist die Übersteigerung. Das heißt, weil sie grundsätzlich argumentiert, wir finden positive Beispiele, das ist erfreulich, das ist aber für mich noch kein Argument, dass, sagen wir mal, Kapitalmarktentscheidungen, die Allokation von Kapitalmarkt grundsätzlich bei staatlichen Entscheidungsträgern besser aufgehoben ist als beim Markt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Das ist die Linie und da sind wir völlig, völlig d'accord. Wir haben uns jetzt so ein bisschen rangerobbt aus verschiedenen Perspektiven, das Thema einzugrenzen. Ich habe mir nochmal in diesem Buch The Entrepreneurial State von 2011 die Empfehlungen angeschaut, die sie da hinten zusammenstellt. Das sind ja nicht viele Punkte, 6, 7 Punkte. Und im Grunde ist das ja etwas, deswegen sage ich immer auch, sie ist auch geprägt von der angelsächsischen Denke und Argumentation, die uns in Deutschland ja auch nicht so schwer fällt zu sagen. Also sie sagt beispielsweise, statt direkter Transfers an einzelne Unternehmen sollte man sehr viel genauer auf die Innovationsförderung schauen und sollte dafür Voraussetzungen schaffen und die helfen dann. Und dann kann ich sozusagen sogar Kosten sparen, um entsprechende Impulse zu setzen. Also das ist jetzt... Diese Übersteigerung hat so eine doppelte Variante. Es ist sozusagen eine kommunikative, weil auf einmal Frau Mazzucato jetzt sozusagen in die Rolle geht sie auch ein Stück rein. Diejenige ist, die den Staat als Investor propagiert. Wenn man genau reinschaut, sind ja ihre Vorschläge durchaus differenzierter und es ist auch viel Prosa um dieses Drumherum.
Das ist wahr. Man kann das, also könnte das deutlich nicht kürzer sagen, nicht auf den Punkt, dass natürlich es eigentlich immer Aufgabe des Staates war, auch Investitionsimpulse zu setzen. Beispielsweise, dass es in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts eine industrielle Revolution gibt, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben immer diese Ansätze, nur was mich schon etwas irritiert, dass sie sehr rigide formuliert und so die privatwirtschaftliche Kapitalallokation eigentlich als ein Auslaufmodell darstellt.
Ja, es sind ja doch immer sehr spezifische Themen. Ich meine, du hast Ende des 19. Jahrhunderts, ich meine, der Eisenbahnbau war ein wesentlicher Gamechanger in der Industrialisierung. Deutschland war ein stark eisenbahngeprägtes Land und zwar polyzentrisch. Das ist ja ein Vorteil, den wir heute noch eigentlich spüren können, wenn die Eisenbahn gut in Schuss wäre, was sie nicht ist.
Wenn sie mal wieder fahren würde, richtig.
Wenn sie in Schuss wäre. Aber der Hintergrund war natürlich auch militärische Perspektiven, Truppentransporte schnell an die Front, die Truppen aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands bringen zu können. Und diese Formen haben dazu geführt, dass in Deutschland 10% der weltweit ausgelegten Eisenbahnschienen um 1900 lagen. Das heißt, wir hatten mit der Eisenbahn einen Riesentreiber. Die Eisenbahnen haben Finanzierungslogiken ausgelöst. Das waren zunächst die Aktienbanken, denn die ersten Investitionen waren, genau wie du sagst, eigentlich fast private. Es war private Kapitalallokation. Genau wie in den USA, nur durch diesen militärischen Punkt, den es in den USA so nie gab, weil die ja nie von einem Binnenkrieg ausgegangen sind, jenseits des Bürgerkriegs. Aber ansonsten ist der Konflikt ja immer über das Wasser für sie relevant. Ist ja hier als Lage in Deutschlands mitten in Europa diese Eisenbahn sehr schnell aus militärischen Gründen interessant gewesen. Das hat ja dann auch zum Wechsel der Finanzierung geführt, nämlich der Staat hat es übernommen. Das hieß nichts anderes, als dass die Aktienfinanzierung durch Anleihenfinanzierung ersetzt wurde. Und die Schwäche unseres Aktienmarktes hat ja vielfach damit zu tun, dass wir schon in der Anfangsphase diese Breite der Eisenbahn, wie in den USA, die Aktienmärkte mitbewegt haben, so nicht mehr hatten. Und das ist wieder der Staat, aber der Staat aus einer bestimmten Sicherheitserwägung raus. Damit wird er noch nicht zum Entrepreneurial State.
Ja, und das wäre vielleicht ein konsensualer Schluss. Ja, für sehr kapitalintensive Produkte oder auch so Prestigeprodukte wird es um eine staatliche Förderung nicht herumgehen. Aber man muss natürlich auch bei realistischer Betrachtung sagen, das sind vielleicht 5-10% der Investitionen, der volkswirtschaftlich, der relevanten Investitionen. Ja. Sie setzen am Impulse, aber das Gros ist natürlich privatwirtschaftlich besser aufgehoben als hier beim Staat.
Ja, und das sagen ja auch manche, wenn wir so stark über die Infrastruktur reden, 90% der Investitionen sind privat, das ist ja richtig. Nur wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, hemmen auch die privaten Investitionen. Wir sehen das ja, wenn Logistiksysteme nicht funktionieren und so weiter. Aber genau das ist der Punkt. Und insofern glaube ich, ist es wirklich der Mühe wert gewesen, das mal ein bisschen einzuordnen.
Das ist richtig. Und das Buch gab einen wichtigen Anstoß gegeben. Der Hype darum, der irritiert mich etwas und das geht hier, sagen wir mal, und hier haben wir die Antwort für alle zukünftigen Probleme, nationale und internationale, weil sie auch Wohlstandsdifferenzen weltweit auf diese Weise lösen will. Das halte ich für doch deutlich überzogen, vorsichtig formuliert.
Das kann man so vorsichtig formulieren, man kann auch sagen, es ist übertrieben.
Es war ein sehr schönes, differenziertes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Bert.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.